Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni.
Hallo zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum. Heute mit mir, Ruth Morell.
Und mir, Daniela Antoni.
Ja, hallo Daniela, wie schön, dass wir uns wieder hören.
Ja, gut. Ja, 2 Wochen schon wieder her.
2 Wochen.
Es geht immer voll schnell.
Eigentlich wollten wir uns heute Morgen schon hören.
Ja, ich hatte Stromausfall. Also es war echt unsäglich. Aber da merkt man mal wieder in so Momenten, weißt du, wie angewiesen auf du diese ganze Technik bist. So Homeoffice, gut, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
Genau.
Ist mal froh, wenn man mal eine halbe Stunde Leerlauf hat. So. Aber du kannst halt nichts machen. Das ist echt so krass.
Genau, deswegen treffen wir uns jetzt heute Abend. Aber das machen wir nochmal, eine schöne neue Folge. Heute Thema Naturdenkmale. Wie toll ist das denn bitte? Ich freue mich richtig.
Ich freue mich auch richtig. Das ist ja auch so ein bisschen mein Herzensthema. Und ich hatte mir das Thema diesmal auch ausgesucht oder gewünscht, sagen wir mal so. Wir besprechen dann ja vorher, ist das vielleicht ein Thema? Weil ich hatte letzte Woche einen Anruf bekommen. Also glücklicherweise trauen sich auch immer mehr Politiker und Politikerinnen, mit uns in Kontakt zu treten. Und da war eben so eine Anfrage, ja, Frau Antoni, wie ist es denn mit Naturdenkmalen? Wir haben bei uns eins, das ist auseinandergebrochen in einem Sturm und wir fragen uns seither, wir haben dann eine Anfrage gestellt, also Parteien können ja, also wenn du dann in der Opposition bist, kannst du dann natürlich an die regierende Partei dann immer so eine Anfrage stellen, ja, wie kann es dazu kommen oder legen sie mal offen, wie ist das so? So, und die hatten praktisch gefragt, wie das dazu kommen konnte, wer den Baum kontrolliert hat, was da gemacht wurde und welche Vorschädigungen der hatte und sind dann praktisch an mich herangetreten, nachdem sie diese Infos hatten und wollten da so eine Art Beratungstermin. So, das haben wir dann durchgezogen. Und ja, wie so oft, es ist halt ganz häufig so, dass irgendwo auf diesem Weg Sachen passieren, die eigentlich bei dem höchsten Gut, das wir haben in puncto Bäume, nicht passieren dürfen. Und deswegen habe ich mir heute diese Folge gewünscht, damit wir da einfach mal drüber quatschen, dass da vielleicht auch viele Landratsämter, viele Rathäuser, viele Politiker und Politikerinnen, alle aus der Branche, die vielleicht in dem Thema nicht ganz so drin sind, dass wir die so ein bisschen abholen.
Ja, wie du gesagt hast, es ist so schon das Highlight, ne? Naturdenkmale, das ist einfach beeindruckend, emotional, aber auch, was da alles dran hängt an so einem Baum. Unglaublich. Und da denke ich mir, da können wir uns auf eine ganze Folge Zeit für nehmen, um einmal ein bisschen anzufangen, was sind Naturdenkmale, vielleicht genau auch mal geschichtlich zu gucken, ne? Wo kommt das überhaupt her und wie ist es heute und vielleicht auch einen kleinen Ausblick zu geben am Ende, wie könnte die Zukunft aussehen.
Ja, also Naturdenkmale sind für mich schon das höchste Gut in puncto Bäume, was wir haben. Also es gibt auch noch andere, es gibt Landschaftsbestandteile, dann gibt es auch noch, weiß ich nicht, irgendwelche Steine, Felsen, also es sind nicht immer Bäume, Naturdenkmale sind nicht immer Bäume, aber wenn ein Baum ein Naturdenkmal ist, dann bekommt er praktisch mit so den höchsten gesetzlichen Schutzstatus, den wir haben. So, und das ist dann der Paragraph 28 Bundesnaturschutzgesetz. Ich habe nicht rausgesucht. Hast du den zufällig rausgesucht?
Ja, da hatte ich extra einen Screenshot gemacht heute Mittag, weil ich mich ja sonst kenne, dass ich das nicht rechtzeitig wieder finde.
Ja.
Aber genau, Paragraph 28 Bundesnaturschutzgesetz, Naturdenkmäler. Erstens, Naturdenkmäler sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis zu 5 Hektar, deren besonderer Schutz erforderlich ist. Erstens, aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder zweitens, wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. Und dann geht es noch weiter, der zweite Absatz, die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten.
Und das ist der höchste Schutzstatus, den ein Baum haben kann bei uns. Der Titel Naturdenkmal wird noch viel zu selten verliehen, aber wenn er verliehen wird, dann hat es eben mit diesen Punkten zu tun. Einzigartigkeit, Schönheit, kulturelle Bedeutung und wissenschaftliche Bedeutung so. Und damit sich da jeder auch mal ein bisschen was drunter vorstellen kann, ja, sollten wir das vielleicht nochmal erklären. So. Also ich glaube, zur Schönheit, da darfst du mal was sagen, Ruth, weil ich habe nämlich in deiner Story gesehen, du warst bei den Ibenacker Eichen, verdammt, ich war immer noch nicht dort. So.
Oh, das war auch mega.
Aber ja, die würde ich halt super gern mal sehen. Also das sind ja, das müssen ja Riesentrümmer sein.
Das ist, ja, es sind Riesentrümmer. Da gibt es auch was ganz Schönes, da gehen natürlich auch Schulklassen hin. Ibenacker Eichen, das sind mehrere Eichen, ich glaube 5 Eichen vor allem, die extrem uralt sind, 1000 Jahre, wie auch immer, und älter. Ist natürlich schwer, das dann ganz genau, also man kann natürlich durch die Jahrringe schon nachzählen, aber die leben ja immer noch dort vor Ort zum Teil und brechen nach und nach zusammen, aber es sind trotzdem noch richtige Bäume, so wie wir uns das vorstellen. Und da gibt es auch einen ganz schönen Abdruck von einem Baum, der gemacht wurde, nur so diesen äußeren Rindenbereich und innen drin quasi hohl, und da können sich die Schulklassen reinstellen. Vorher muss man mal schätzen, wie viele Leute da reinpassen, ja, nur um die Dimension mal zu sehen. Und wir als Exkursionsgruppe, also ich hatte eine Exkursion mitgeleitet hier an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg, und wir sind da hoch Richtung Norden getingelt gemeinsam und dann haben wir da auch ein paar Zahlen gesagt, wie viele Menschen. Am Ende haben wir da alle locker reingepasst und wir hätten noch 3-mal reingepasst. Also das ist schon beeindruckend. Und genau, die Schönheit und Seltenheit oder landschaftsprägende Funktion eines Baumes ist dann definitiv gegeben, wenn das so einzigartig, einzigartige Gebilde sind. Ich glaube, wir kennen das alle, bestimmte so diese klassischen Kalender Fotos von Bäumen, Nebel, ja, so ein einzelstehender Baum.
Genau, da bleibt dir einfach der Atem stehen.
Ja, von der Dimension, aber auch von der Art des Habitus, wie so ein uralter Baum gewachsen ist.
Das ist also schon was Besonderes.
Was extrem einzigartig ist in dem Fall. Lohnt sich die Reise, Ibenacker Eichen, große Werbung. Lohnt sich.
Glaube ich auch, vielleicht als Urlaubstipp auf jeden Fall. Nee, würde ich auch super gern mal sehen. Also das müssen so schöne Eichen auch sein. Also deswegen wird auch das Wort Einzigartigkeit genommen, weil Schönheit, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters so. Und man muss natürlich diesen Wortlaut, der da im Gesetzestext ist, Gesetzestexte sind leider immer so ein bisschen Auslegungssache, aber den muss man dann natürlich, der wird dann praktisch mit den Ibenacker Eichen, ist das natürlich so ein unglaubliches Beispiel einfach dafür, Einzigartigkeit und Schönheit.
Aber da sind wir auch gleich schon wieder bei so einem Knackpunkt. Meine Erfahrung hat leider auch gezeigt, dass man, wenn man eben dann die Einzigartigkeit oder Schönheit, warum auch immer, aufgrund eines Sturmes der Baum wieder zunichte gemacht wird oder eben auch durch fachlich falsche Schnittmaßnahmen eben beschädigt den Baum, dann kann man dieses Naturdenkmal eben auch wieder aberkennen. Und dann ist der Baum nicht mehr unter Schutz gestellt und man kann wieder machen, was man möchte. Das heißt, in Zeiten der Nachverdichtung und der hohen Grundstückspreise hier in meiner Region in Tübingen ist das natürlich auch ein Problem, so ein Naturdenkmal, für manche privaten Menschen. Und die wünschen sich dann eben die Aberkennung dieses Schutzstatus. Und das kann man hinbekommen, indem man einfach diese landschaftsprägende Funktion zerstört. Ja.
Aber man kann sich dann auch ein bisschen behelfen, weil vielleicht kann man sich auf eine der anderen Unterschutzstellungskriterien berufen. Das wäre ja natürlich zum Beispiel auch die kulturelle Bedeutung. Also das ist nicht bei jedem Naturdenkmal gegeben, aber man muss sich das so vorstellen, was bedeutet das kulturell gesehen? Und zwar, wenn ein Baum, hat man meistens in der Ortsmitte, ist so ein uralter Baum, der war früher einfach Versammlungsort für die ganze Gemeinde. Da gab es Gerichtsversammlungen, da gab es Ratsversammlungen. Und dann ist einfach diese kulturelle Bedeutung von so einem Baum enorm, weil das ist praktisch ein lebendiges Zeugnis von der mittelalterlichen Rechtstradition und der Dorfgeschichte. Das heißt, gerade der letzte Punkt, da klappt das eben manchmal auch, dass man sagt, okay, der Baum hat aber jetzt hier eine sehr hohe kulturelle Bedeutung. Oder was auch geht, sind Gedenkbäume, wenn jetzt ein Baum gepflanzt wurde zur Gründung des Kaiserreichs oder zu Ehren von Goethe. Dann kann man sich eben auch nochmal darauf berufen.
Das muss man dann auch machen.
Genau, also wissenschaftliche Bedeutung, Da geht es natürlich auch eher darum, ist der Baum zum Beispiel ein Mikrohabitat für eine sehr, sehr seltene Art? Also ist diese seltene Art so hoch in der wissenschaftlichen Bedeutung oder Dendrochronologie praktisch die Jahringforschung? Manche Bäume, die dienen auch in ihrer Analyse dazu, dass wir Rückschlüsse ziehen können auf historische Klimabedingungen oder Umwelteinflüsse, die früher geherrscht haben. Das wäre so ein Grund für wissenschaftliche Bedeutung. Oder jetzt zum Beispiel auch noch bei ganz, ganz alten Bäumen, da werden oft auch genetische Proben genommen, um die Widerstandsfähigkeit zu untersuchen. Das heißt, darauf könnte man sich auch immer noch mal berufen, ja, bevor es zur Aberkennung
kommt. Genau, und einfach auch die Seltenheit. Und das ist einfach schon gegeben. Bestimmte Baumarten, die haben wir nicht mehr in diesen großen, also in diesen hohen Altersstrukturen. Die sind einfach nicht mehr vorhanden, ja. Und das heißt, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument, den Baum zu erhalten und da auch nochmal Geld in zu investieren, weil oft ist ja Geld dieser Knackpunkt dessen, können wir uns das leisten, wollen wir uns das leisten oder müssen wir uns das leisten? Und dann ist immer gleich natürlich schon klar die Antwort, natürlich müssen wir uns das leisten, wenn das jetzt hier einer von 5 verbliebenen Bäumen in ganz Deutschland von dieser Baumart ist, in diesem Alter, dann ist das ganz klar eine Verpflichtung unserer Gesellschaft, dafür aufzukommen.
Ja, oder ganz lapidar einfach, dass es beeindruckende Zeugen der Zeitgeschichte sind. So, zack, hast du die kulturelle Bedeutung in so einem Gutachten auch mal dargelegt einfach. Das heißt, kommt natürlich immer noch aufs Alter von einem Baum an. Das heißt, da sollten wir vielleicht später noch drauf eingehen, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Baum anerkannt wird. Das kann jeder von euch auch zum Beispiel. Dass man einfach auf diesen Punkt einfach, der ja einfach so prägnant ist, so zack, Baum ist ein Zeuge der Zeitgeschichte und hat einen besonders ökologisch hohen Wert, kannst du schon als Argument.
Boah, da möchte ich gleich mit meinem Highlight noch reinkrätschen.
Ja,
mein Highlight der Woche. Highlight der Woche. Einmal kurz zu meinem Highlight der Woche. Es wurde ein Film gedreht von der Haber Kassel. Das ist eine Versicherung.
Hab ich gesehen, ja.
Und die machen von ihren Kundinnen so Porträtaufnahmen, so Kurzfilmaufnahmen. So was ist deren alltägliche Arbeit? Und ich musste jetzt mir gar nicht bestimmt was für die Versicherung ausdenken, sondern eigentlich nur meine Arbeit vorstellen. Und da hatte ich mir auch Naturdenkmal unter anderem rausgesucht.
Oh, schön.
Und das Naturdenkmal besitzt Baumstützen, sogar 2. So richtig schöne, um dann, und da geht es dann um Bundesnaturschutzgesetz, dass wir einfach einen Artenschutz gewährleisten müssen und eben die Habitate auch dafür zur Verfügung stellen müssen.
Ja.
Und das war mein absolutes Highlight wieder. Dieser Baum alleine, der ist gar nicht so weit weg, so 2 Ortschaften von mir, aber dann nochmal so intensiv an diesem Baum zu stehen, auch für dann diese Filmaufnahmen, anderen Menschen den Baum zu zeigen und diese habitaterhaltenden Maßnahmen, dank dieser Baumstützen und Kronensicherung, da denke ich mir, ja, ganz ehrlich, was ist das für ein Aufwand? Der ist eigentlich relativ gering für das, was wir ermöglichen.
Dafür, dass du den Baum erhältst, ja.
Und diese Wahnsinn, das sind halt so überlange Äste, die sind eigentlich schon wieder so einzelne Bäume, die so recht waagerecht sind und einfach halt herabbrechen würden und dann eben nicht mehr das Habitat zur Verfügung stellen könnten für die ganzen Tiere dort, die da leben. Und dann denke ich mir, Wahnsinn. Es müsste selbstverständlich sein, dass man in einer bestimmten Region 1, 2, wie auch immer, wie viel Anzahl pro Ortschaft oder große Kreisstadt, kann man ja wieder unterkategorisieren, vorweisen müsste. Aber das ist gar nicht der Fall.
Nee.
Es ist eine absolute Seltenheit, aber dazu können wir nachher nochmal kommen mit dem Ausweisen der Naturdenkmale. Aber das war mein Highlight, mal wieder unter diesem Naturdenkmal zu stehen oder auch nochmal reinzugucken. Das ist natürlich eine Riesenhöhlung und trotzdem wird dieser Baum erhalten. War wundervoll.
Ja, also der Baum als Mikrohabitat als solches, es ist halt ein Lebensraum für so viele spezialisierte Arten und deswegen tut es mir halt auch immer so unfassbar leid. So, das ist Heimat für Fledermäuse, Spechte, Insekten und so viel mehr und die spielen halt auch so eine wichtige Rolle als Trittsteine. Also, das heißt, so ein seltener Käfer, je nachdem was es ist, der kann ja gar nicht so weit fliegen. Das vergessen die Leute auch immer. Also in unserer Vorstellung ist so ein Insekt, oh, das fliegt halt da so durch die Gegend. So. Aber nee, das hat da kommen wir gleich zum Geheimnis der Woche, weil es ist wieder so krass gut. Es ist jede Woche wieder irgendwas, wo man sagt, nee, also ich habe so ein ähnliches Highlight der Woche. Es gibt es jetzt gar nicht, wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Aber mein Highlight der Woche war tatsächlich auch, ich hatte so einen beschissenen Tag. Ich hasse ja Sommer.
Wir reden von Highlight, ne?
Ja, ja, aber ich kam dann halt da zu meinem Baumkontrollprojekt und es war eine sehr historische Anlage so. Und es waren aber für den Tag 33 Grad angesagt. Oh. So, und dann kam ich morgens schon hin, so die erste Anfahrt war schon, oh, ist gerade noch kühl, gehst an den Baum so. Und am zweiten Baum, da dachte ich schon, nee, es wird schon voll warm so. Mhm. Und es war eine Vogelkirsche und dann saß da ein Körnerbock dran. So. Also jetzt für alle, die jetzt nicht so viel sind in dieser Sache so, der Körnerbock ist ein also vom Aussterben bedrohter Bockkäfer einfach, der ist auf Altbäume angewiesen, ist einer der Käfer, weil wir sagen ja immer, auch auf Eichen wohnen ganz viele Käfer, so, ja, er wenn nicht, er mag Eichen nicht, so, er mag viele andere Laubbäume, die einfach alt sind. Und das macht es ihm auch so schwierig so, weil Eichen, die werden halt mal sehr alt, so ist es aber nicht sein Habitat, so, er bevorzugt halt eher Rosskastanien oder Linden. Und ich hatte schon, also ich wusste, wo der wohnt und hatte den aber an dem Habitatbaum in dem Park noch nicht gesichtet. So, und dachte mir, oh, ist vielleicht gar nicht bewohnt dieses Jahr. Und dann sah ich den da sitzen. Und also ich muss doch gleich eine Story drehen auf Instagram, weil ich mich einfach so gefreut habe. Also es muss fürs ganze Jahr reichen. Also nur so zum Verständnis, so einen Käfer zu sehen, einfach durch Zufall, wo noch nicht mal die Flugzeit ist. Es war ja morgens so, die sitzen eher abends da rum, weil die es eher dann auch mögen, wenn es eher warm ist und gechillt und so. In dem Park waren auch notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen durch die Baumpflege. Vielleicht wurde er da ein bisschen aufgeschreckt. Auf jeden Fall saß er da und ich habe mir einen Ast gefreut, dass ich diesen Käfer gesehen habe. Habe ich sowas von abgefreut.
Und hast du gleich auch gute Aufnahmen bekommen, weil das ist das Nächste.
Alles gemacht.
Aber manchmal dann sehe ich was und freue mich und dann irgendwie das Licht ist doof oder dann versteckte sich das Tier dann doch hinter einer Rindenschuppe.
Ich habe Videos gemacht und Fotos. Aber das ist mein Handy, das lässt momentan gar nicht so viele mehr zu, weil das hat auch keinen Bock mehr. Ich mache so viele Videos und Fotos, dass der Speicherplatz fast voll war. Aber den Körnerbock habe ich echt noch mitgenommen, weil es ist einfach ein traumhaft schöner Käfer. Kann jeder mal googeln so. Und ist vom Aussterben bedroht. Und das müssen wir halt hier auch ganz klar nochmal sagen. Der kann nur 250 Meter weit fliegen. So der Habitatbaum, wo ich wusste, der wohnt da drin. Der war ungefähr 100 Meter weit entfernt und das müssen wir uns mal vorstellen. Das heißt, in so einer Parkanlage, die ist vielleicht, weiß ich nicht, kommt natürlich auf den Park an, aber gehen wir mal davon aus, dass so eine Parkanlage, wenn es ein kleiner ist, 600 Meter lang und weiß ich nicht, 200 Meter breit ist oder so. So, das heißt, da stehen maximal zwei dieser Habitatbäume oder nur eine. So, und wenn es nur eine ist, wie soll der zur nächsten Population kommen? So, und deswegen solche Habitatbäume, solche Naturdenkmale, wenn es welche sind, die dienen einfach als Trittstein, dass der dass der Käfer zum nächsten Baum kommt, zur nächsten Population kommt. Und irgendwann müssen wir nochmal eine extra Folge Habitate machen. So.
Das müssen wir machen. Aber das hattest du trotzdem noch, das will ich auch nochmal kurz einmal aufgreifen. Das hattest du gesagt, dass eben ob alte Eichen oder andere alte Bäume, die bestimmten Tiere, Lebewesen, Flechten, egal was wir da alle für Artenvielfalt haben und Vorweisen von meinen Bäumen benötigen. Warum alte Bäume? Weil die haben einfach eine ganz andere Rindenstruktur, Holzstruktur, andere Holzzersetzungsstruktur oder Stadien. Ja, darauf kommt es an. Das heißt, wenn wir 150 Bäume von dieser Art pflanzen, dann ist da Habitat für diese Tiere oder für diese Arten. Das heißt, wir brauchen dann einfach diese Altbäume der verschiedenen Baumarten. Genau. Ja, das ist unsere Verpflichtung.
Jo, und das schaffen wir am besten über sinnvolle Ausschreibung.
Ja, das ist ein gutes Thema, Ausschreibung, ja. Ja, dann erzähl es.
Ja, Ausschreibung. Also wie läuft das generell ab in Deutschland? Ich würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das in anderen europäischen Ländern abläuft. Aber bei Naturdenkmalen läuft es auf jeden Fall so ab. Naturdenkmäler werden erstmal, also ist alles tatsächlich Ländersache. So die Verfahren, die variieren von Bundesland zu Bundesland. Aber so gut wie immer ist der Ausschreibungstext, der muss ultrafachlich formuliert werden, damit sich die richtigen Leute darauf bewerben. Weil stellen wir uns mal vor, irgendein Hausmeister würde Naturdenkmale kontrollieren oder schneiden. Es wäre der Super-GAU so. Deswegen versucht man natürlich, die Spreu vom Weizen zu trennen, indem man in dem Ausschreibungstext schon eine möglichst gute Formulierung findet, die ganz schlechten Leute aus.
Genau, du willst damit sagen, das sind die Menschen, die keine Ahnung haben von Stadtbäumen. Also die von der Arboristik keine Ahnung haben. Die können ihren Job vielleicht gut machen und bestimmt, die sind gute, wie du gerade sagst, Hausmeister oder gute Fliesenlegerinnen, was auch immer, aber nicht gute Arboristinnen.
Genau, und das gilt irgendwie, ich hatte, weil für jemanden, der jetzt wirklich gar nicht weiß, was eine Ausschreibung ist, also wir stellen uns mal vor, wir wollen, ein Gartenhäuschen bauen so und wir haben aber keine Ahnung, also was machen wir? Wir suchen nach jemanden, der Gartenhäuschen super gut bauen kann. So, wir schreiben ins Internet, so suche jemand, der mir dabei hilft, mein Gartenhäuschen zu bauen. So, da kann sich natürlich, bewirbt sich jeder, so, aber wenn du formulierst, so zum Beispiel so, derjenige sollte Erfahrung im Gartenbauhaus, Hausbau haben, der sollte schon mal, 10 Gartenhäuschen gebaut haben, der soll mir bitte noch Fotos schicken von den Gartenhäuschen, die er gebaut hat, so, dann bewirbt sich eine ganz andere Klientel, als wenn du das sehr niedrigschwellig hältst, einfach in der Aussage, so, ich suche mir jemand, der mir ein Gartenhäuschen baut. So.
Genau, und die Person, so die das spontan das liest im Internet, denkt sich, ja klar, kann ich bestimmt machen, das ist doch mal ein spannendes Projekt.
So, das heißt, bei Naturdenkmälern, also dem höchsten Gut, was wir an Bäumen in Deutschland haben, dann möchten wir natürlich, dass der Auftraggeber, das ist in dem Falle, sind das meistens die unteren Naturschutzbehörden der Bundesländer, also die Landratsämter, dass die Leistungen bei der Ausschreibung möglichst so formulieren, dass diese ganzen, sagen wir einfach mal, schwarzen Schafe am Markt nicht mit in der Ausschreibung dabei sind. So, jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist in der Praxis, Ruth, aber bei mir in der Praxis ist es so, wenn ich jetzt als Gutachterin an so einen Baum komme, der von jemandem eben kontrolliert wurde, oder auch wo, du siehst ja bei einem Naturdenkmal, dadurch, dass die Bäume schon sehr, sehr alt sind, siehst du ja natürlich, was da in der Vergangenheit geschnitten wurde. Dann, wenn du Glück hast, hast du noch das Vorgängergutachten, kannst lesen, was der vielleicht festgelegt hat, welcher Pilz da vielleicht war. So. Aber ganz häufig habe ich es, dass das keine fachlich hochqualifizierten Leute sein müssen. Und dieses Wort hoch, das muss bei Naturdenkmalen meiner Meinung nach unbedingt sein. So, weil du kannst Naturdenkmale nicht von irgendwem kontrollieren lassen. Und das muss endlich auch mal in den Rathäusern, in den Landratsämtern und bei den UNBs ankommen. Ein Baumpfleger, der vielleicht irgendwie einen Forstbetrieb hat oder irgendwie sich darüber qualifiziert, dass er 10 Jahre Erfahrung im Forst hatte oder so, sind in der Regel, ich muss in der Regel sagen, weil man kann sich natürlich immer weiterbilden, qualifizieren. Und das heißt, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wir haben keinen qualifizierten Nachweis darüber, wer gut genug ist, um Baumkontrollen durchzuführen. Aber da muss einfach stärker auf den Ausschreibungstext geachtet
werden. Ja, bei mir ist es intern, kann ich auch mal sagen, meine Region, dass ganz viel nicht ausgeschrieben wird. Sondern einfach eben im Falle, jetzt ist ja was passiert, jetzt haben die Leute Angst, jetzt kommt mal irgendjemand schnell, der gerade Zeit hat und guckt mal und macht das mal sicher.
Ja, auch krass.
So, das ist schon regelmäßig, dass ich jetzt irgendwie dann regulär doch eine Untersuchung habe und dann denke ich so, der ist aber ganz schön runtergekappt worden, was ist los? Ja, vor 2 Jahren, da ist ein Ast runtergekommen und dann direkt neben dem Auto und dann haben wir schnell handeln müssen. So. Das ist leider schon sehr häufig der Fall hier in meiner Region. Und dass wirklich, das merke ich immer mehr in meinem Arbeitsalltag, Naturdenkmäler nicht als das wahrgenommen werden oder nicht als das behandelt wird, was wir darunter verstehen, das höchste Gut und wichtig und selten und all die Dinge, sondern eben erstmal einfach ein Problem. So immer Kosten, die Kosten, ja. Problem, Verantwortung. Jetzt haben wir das da stehen, jetzt wollen wir eigentlich hier die Schule erweitern oder was auch immer. Und dass die eigentlich nie wirklich dem gerecht werden können, weil sie ja gar nicht den Ansatz haben, hey, wir machen hier was Cooles. Überhaupt mal zu kartieren zu lassen, was lebt denn dort? Das wäre doch auch mal möglich. Mal ein Aushängeschild zu sagen, hey, komm, ich hätte gerne mal einen Artikel in der Zeitung, was wir hier für einen Habitatbaum haben, unser Naturdenkmal. Von wann, so mal auch mal, na, wirklich einen Artikel und eine Öffentlichkeitsarbeit, so stolz zu sein. Oder zu sagen, oh, da kommt eine Gutachterin, ein Gutachter. Genau. Und dann, da kommt mal das, die örtliche Zeitung mit und dokumentiert mal, was da gemacht wird. So. Ja. Aber das ist ja eigentlich das, wovon wir jetzt ausgehen, aus unserer naiven Sicht. Das ist so gehört. Und aber dass in meiner bisherigen Berufserfahrung eigentlich genau das Gegenteil der Fall war, zeigt ja, dass es schon nicht der Alltag ist, dass wir sagen, boah, cool, das ist unser Naturdenkmal, was wahrscheinlich geschichtlich anders gedacht war mal früher.
Definitiv, aber du brauchst natürlich immer jemanden, der proaktiv tätig wird in dem Bereich. So, ich sehe es ja auch bei meinen Habitatbaumschildern. Die hängen ja mittlerweile auch in halb Deutschland so. Und von all den Kunden, die ich darüber jetzt habe, die wenigsten nutzen das einfach und sagen so, da gehen wir jetzt mal an die Presse und zeigen jetzt mal, dass wir uns hier dafür einsetzen und zeigen mal unseren tollen Baum, den wir hier haben und was da alles drauf lebt. Weil du kannst es ja auch für die Kinder, Naturpädagoge in Schulen etc., lädst ja noch die Schulklassen dazu ein. Das wäre auf so vielen Ebenen wichtig.
Aber schon die Zusammenarbeit mit der UNB, also unsere Naturschutzbehörde, wie du gesagt hast, ja, darüber geht es dann, also wenn wir schon zur Auszeichnung gehen, dann willst du bei der Ausschreibung bleiben, oder?
Nee, kannst auch gerne Auszeichnung.
Bei der Auszeichnung, das ist ja auch, dass dann die unsere Naturschutzbehörde das per Rechtsverordnung dann begründet und das quasi unter Schutz stellt, so einen Schutzstatus betitelt. Und da, also bei uns in der Region, wird seit vielen, vielen Jahren nichts mehr ausgezeichnet.
Das ist echt ein Skandal.
Das heißt, die Unternaturschutzbehörde, der man das ja eigentlich unterstellt, dass sie dafür da ist und das wichtig findet und proaktiv das begleitet, ist ja im Gegenteil. Ich habe da auch einen E-Mail-Verkehr mal miterlebt, katastrophal, den möchte ich auch nicht öffentlich vorlesen.
Es dauert auch immer ewig, ja.
Genau, es dauert ewig, aber die wollen das nicht. Ist einfach ein Riesenproblem. Es ist dann einfach so, den Schuh ziehen wir uns nicht an, zitiere ich jetzt mal kurz aus dieser E-Mail.
Also, ja, was ja eigentlich schade ist, weil wie leicht ist man denn einfach aus der Nummer raus, wenn du Sachverständige engagierst für den Job, weißt du? Freue ich mich riesig, wenn jemand anruft, oh, Frau Antoni, kommen Sie doch mal vorbei, sagen Sie doch mal was mit dem Baum ist oder hin und her, weißt du? Es könnte so einfach sein.
Aber wir reden bei mir hier in der Region teilweise in einigen Städten und Landkreisen, wo seit 30 Jahren kein Naturdenkmal mehr ausgezeichnet.
Ja, das ist echt eine harte Nummer, Rot, ey. Also, da wäre ich auch schon längst. Also irgendein Verantwortlicher muss doch da dabei sein, der sagt ja, nee, das geht nicht, da gehen wir jetzt an die Presse damit.
Du kannst mir nicht erzählen, dass über 30 Jahre keine passenden Bäume da vorhanden wären.
Ja, eben. Irgendeinen alten Baum hast du immer, der sich dafür eignet. Vielleicht wissen sie es aber auch nicht. Und das, glaube ich, ist tatsächlich sehr, sehr oft der Fall. So. Und deswegen sollten wir da einfach wahrscheinlich den Zuhörern auch noch mal ein bisschen was mit an die Hand geben, damit, also jeder von euch, der hier jetzt zuhört, der kann dazu beitragen, dass ein Baum als Naturdenkmal anerkannt wird. So. Und zwar geht's so, wenn ihr von einem sehr alten, prägnanten Baum bei euch in der Gegend wisst, das ist egal, ob der im Wald steht oder ob der in einem direkt im urbanen Raum steht oder nur in einem Randbereich. So, dann könnt ihr einen Brief an die zuständige Behörde schreiben und das Anliegen formulieren, dass ihr möchtet, dass dieser Baum geprüft wird, ob er als Naturdenkmal in Frage kommt. So, das heißt, ihr müsst erstmal rausfinden, je nachdem, was für ein Bundesland ihr seid, welche Behörde zuständig ist. Meistens ist ist die UNB, so, dann müsst ihr noch in den Brief reinschreiben, so, welche Baumart das ist, dann noch allgemeine Informationen, so wie Alter, das wäre natürlich schön, und wenn es eine sehr seltene Art ist, dann auch noch sowas, natürlich das, was wir vorhin noch genannt haben, dass ihr noch kulturelle und gesellschaftliche Argumente mit einfügt und vielleicht auch noch eine persönliche Begründung, warum dieser Baum so wichtig ist, so, und dann natürlich das Ganze noch mit Fotos bestücken, und diese Informationen, die könnt ihr an die Behörde als Entscheidung eingeben, damit die das prüfen.
Dann sind wir aber schon genau da. Also das ist dann diese Frustrationsgrenze, man darf nicht aufgeben. Dann bekommt man sehr, sehr wahrscheinlich einfach nur herzlichen Dank, wir melden uns, und das war's dann. Da muss man dann dranbleiben.
Genau, und es kann aber auch anders sein. Es kann auch, da möchte ich hier in dem Schritt noch vielleicht nochmal auf meine ZDF-Doku hinweisen, weil das ZDF, das hatte mich ja ein Dreivierteljahr begleitet bei meiner Tätigkeit, und in einem dieser Teilbeiträge ging es auch darum, ich wurde von einem Kunden eingeladen, das war ein Privateigentümer, der hatte Stress mit seinem Nachbarn, so, der Nachbar wollte, dass der Baum gekappt wird über der Grundstücksgrenze, und wir haben es dann nur hinbekommen, dass der Baum praktisch erhalten geblieben ist in seinem vollen Habitus, also es waren unfassbar schöne Traubeneiche, Habitus hoch 10, so, weil dieser Baum dann über die Doku, also die hat ja ein Dreivierteljahr gedauert, so, und am Ende, als die Doku fertig war, war immer noch nicht entschieden, ob der Baum jetzt Naturdenkmal ist oder nicht, das heißt, erst ein Vierteljahr, nachdem das dann abgedreht war, kam raus, ja, sie haben anerkennen lassen, so. Aber da wird der Weg nochmal sehr schön gezeigt, wie das geht, so, und das heißt, es muss dann nochmal sachverständig vor Ort entschieden werden, ja, eignet sich der Baum überhaupt, was wir hier zugeschickt haben, und wenn so ein Schreiben auch ein Gutachter oder eine Gutachterin formuliert, dann hat es natürlich auch nochmal eine viel stärkere Wirkung, das kann man natürlich auch noch versuchen, wenn man es jetzt nicht selbst formulieren will.
Und das ist ja auch wichtig, ich finde es auch ganz wichtig, dass eben nicht willkürlich alle Bäume irgendwie Naturdenkmal werden können, weil das eben ist ja das Einzige.
Das ist ja krasse Auflagen.
Genau, das ist auch wichtig und das ist auch richtig so, dass eben nicht jeder Brief, der da eingeht, auch nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist sehr sinnvoll, das zu machen, und es ist auch okay, dass das abgelehnt wird, weil es müssen einfach bestimmte Dinge erfüllt sein, das ist auch richtig so, aber man muss ja irgendwie regelmäßig mal Naturdenkmal auszeichnen in der Region. Man kann ja nicht 30 Jahre da nichts auszeichnen.
Das kann man einfach nicht machen.
Und das heißt auch, man kann sogar private Bäume, wie du gerade erzählt hast, als Naturdenkmal anerkennen lassen. Aber dort ist dann immer ganz unterschiedlich, je nachdem, welches Bundesland und welche Stadt, genau, wie dann die einzelnen internen Vorschriften oder eben auch diese Zuwendungen sind für die Kosten. Das heißt, so ein Baum, natürlich, so ein Naturdenkmal, ist ja im Prinzip ein sehr alter Baum, der Pflege bedarf. Das heißt, wir sind immer dann ja auch oft im öffentlichen Raum, dass man eben die Verkehrssicherheit erfüllen muss. Und dazu muss man wahrscheinlich vermutlich mindestens einmal im Jahr auch Pflegemaßnahmen durchführen lassen, kontrollieren wahrscheinlich sogar öfters als einmal im Jahr, je nachdem, was für einen Zustand dieser Baum hat, eben hat, welche Vitalität vorherrschend ist.
Ja, aber dann ist einmal unbelaubt und einmal belaubt.
Genau, alles halbjährlich. Und dann im nächsten Schritt kommen Gutachten für die Stand- und oder Bruchsicherheit. Das heißt, das sind schon einige Kosten, die dann auf diesen privaten Mensch zukommen würden. Und da gibt es aber viele Städte auch oder Kommunen, die sich dem beteiligen dann als Zuwendung.
Genau. Ja, das kommt dann auch immer sehr darauf an. Manchmal übernimmt es das Landratsamt, manchmal hat man eine Beteiligung an den Kosten. Die Haftung, die bleibt immer beim Baumeigentümer leider. Das heißt, der muss immer dafür Sorge tragen, dass vom Baum keine Gefahr ausgeht, auch wenn die Kontrolleure dann natürlich vom Landratsamt benannt werden. Das finde ich auch sehr tricky, weil stell dir mal vor, du hast ein Naturdenkmal im Garten so und dann kommt irgend so ein Haiopai vorbei, der es halt geschafft hat, weil er der günstigste Anbieter war, da den Zuschlag zu bekommen, und legt dann irgendeinen Mist fest. So,
Aber das ist bei mir in der Region manchmal schon auch so, dass man Absprachen hat und man kann irgendwie 2-3 Angebote einholen. Das kann man schon auch.
Bei uns holen die auch ein paar Angebote ein.
Nee, ich meine die private Person. Die private Person kann zum Beispiel von 3 seriösen baumpflegenden Firmen oder Kontrolleurinnen.
Echt?
So ist das hier schon vorhanden gewesen, ja. Kenne ich.
Also okay, wie soll die private Person wissen, so welche von den dreien ist jetzt hier?
Die Entscheidung ist wahrscheinlich trotzdem das günstigste Angebot oder dergleichen. Aber das war dann schon so, dass man richtig Angebot schreiben musste mit sogar, also es ging da um Naturdenkmal. Verkehrssicherheit, Herstellungsmaßnahmen, nenne ich es mal. Und da muss man schon schreiben, was man vorhat und warum und dann noch einen Preis dazu. Das heißt ja, wie immer, wie du weißt, lässt du 5 Leute kommen, kriegst 6 verschiedene Angebote mit Maßnahmen und Kosten. Also der Inhalt wie auch der Preis ist verschieden. Ja, und dann hatte das aber...
Ja, aber das darf halt echt nicht sein.
Ja, so. Eben. Und da geht's aber los, dass wer sich am besten verkauft oder eben auch, was die Person privat gerne möchte auf ihrem Grundstück, ja. Weil vielleicht war es ja schon Naturdenkmal, als die Person das Grundstück gekauft hat und hat was anderes vor. Also es ist nicht leicht, wie ihr alle zuhört hier und merkt, dass man da ab und zu verzweifelt. Und diese ganz einheitlichen Vorschriften gibt's einfach nicht. Also aus meiner Berufserfahrung. Weiß nicht, ob du
das... Na gut, aber die einheitlichen Vorschriften, da sollten wir uns tatsächlich, sollten sich die Behörden tatsächlich mal ein bisschen rantasten. So allein schon bei der visuellen Baumkontrolle, weißt du, da müssen gewisse Sachen drin sein. So was ich mir noch wünschen würde, dass dann für jeden Baum noch so ein kleiner Bericht erstellt wird, wo die Erstellung von... nochmal so zusammengefasst wird, überhaupt eine Fotodokumentation. Wie viele Landratsämter wissen überhaupt nicht, wie der Baum aussieht, für den die da dieses ganze Zeug machen und wie der Bereich außenrum ist, was da in der Vergangenheit passiert ist, was vielleicht optimiert werden könnte, weißt du? Sowas wünsche ich mir tatsächlich für jeden Baum, der als Naturdenkmal irgendwo gelistet ist. Klar, es ist ein Mehraufwand, aber da siehst du auch schon mal, wenn der Bericht nicht fachlich so formuliert ist, dass du dir schon denkst, oh, ja klar, ergibt Sinn oder so, da kannst du auch schon mal die meisten Leute aussieben. So, es gibt so viele Sachen, wo du die Spreu vom Weizen einfach viel besser trennen kannst, als das bisher einfach bei uns gemacht wurde. Oder ganz häufig werden zum Beispiel auch, wenn eingehende Untersuchungen festgelegt werden, wenn es entweder Resi, Schall oder im Zugversuch, da wird noch nicht mal angegeben, ja, welche Diagnosemethode soll denn da gemacht werden. Das finde ich auch, also weil es die meisten eben gar nicht wissen. Die schreiben dann bei irgendeinem Pilz halt rein, weiß ich nicht, Resistograph, obwohl es ein wurzelbürtiger Pilz ist, so, wo du dir denkst, ja, was soll denn das Diagnoseverfahren?
Genau, oder eine Schallung, wie du sagst, und dann aber noch nicht mal in welcher Höhe und wo. Also ja, so einfach genau, nur als Maßnahme. Genau. Weißt du auch nicht, soll ich jetzt oben Ast oder Stammkopf oder worum geht's? Ne? Das ist,
genau,
das ist da gibt es mehrere Ebenen der Komplikationen noch in der Gegenwart, das stimmt. Aber was ich noch ansprechen muss, auf jeden Fall in dem Fall, hattest du am Anfang gesagt, dass es ja Einzelgebilde oder auch Flächen gibt und Baumgruppen. Das heißt, wir haben jetzt immer bis jetzt so Einzelbaum-Naturdenkmale gesprochen, aber es gibt ja auch zusammenhängende Flächen.
Alleen
und zum Beispiel, Alleen, ja. Das klassische Feld dort, die auch wirklich imposant sind. Und da geht es auch darum, dass man das eben im Verbund auch erhält.
Ja,
weil die Bäume sind natürlich auch gerade in Alleenverbund aufeinander angewiesen. Aber auch da macht es eben wirklich Sinn, das als Ganzes, als ganze Einheit zu sehen und auch als ganze Einheit zu erhalten, dass man dann nicht anfängt zu sagen, okay, komm, das sind jetzt hier, ich übertreibe nicht, es gibt Alleen mit 200, 300 Bäumen, wo man sagt, komm, die 10 Bäume da hinten, da können wir was Neues bauen, da kommt ein neues Gebäude hin, nehmen wir die. Nein, das ist ganz wichtig, dass man das Ganze am Stück erhält, um das eben nicht aufzubrechen und dann irgendwie eine Instabilität in diese Alleeverbund hereinzubringen.
Ja, da sind wir tatsächlich auch, führ erstmal aus, bei meinem Fuck-up der Woche, geht es nämlich auch um eine Allee.
Ach witzig, ich war mir beim Fun-Fact, hätten wir fast getroffen.
Fun-Fact können wir auch machen.
Mach dein Fuck-up, ist okay.
Ja, Fuck-up der Woche.
Fuck-up der Woche.
Also eine wunderschöne alte Lindenallee, so. Ich habe die schon seit ein paar Jahren in der Kontrolle und... dieses Jahr war ich dort, also ich hatte mir ein bisschen Sorgen um die gemacht, weil die hatte die letzten 2 Jahre echt wirklich richtig krass unter den Klimabedingungen zu leiden, so. Ein paar sind ausgefallen aus der Allee und bei einer, beziehungsweise, also diese Allee, die steht an einer sehr, leider eigentlich außerhalb, aber die ist sehr hochfrequentiert, weil da eben auch Festivitäten stattfinden. Das heißt, im Kronendraufbereich der Bäume wird oft geparkt. So, wir kennen das von Festivals, wir kennen das von Festen. So, wo willst du stehen? Natürlich unter einem Baum. So, das heißt, seit, weiß ich nicht, wie alt die Allee ist, vielleicht so ungefähr um die 90 Jahre, 100 Jahre, so sind die Bäume alt. Und mindestens seit 50 Jahren stehen da eben die Autos drunter und verdichten den Boden, führen dazu, dass die oberirdischen Wurzeln verletzt werden, dass da eben Fäule eindringt. Und es stehen dort auch landwirtschaftliche Geräte. So, jetzt ist es so, die habe ich mir jetzt die letzten Jahre angeguckt und zwei von diesen Linden, die wurden von der Vitalität immer, immer schlechter, weil das praktisch die beiden waren, wo am häufigsten diese landwirtschaftlichen Geräte drunter standen. Und ich konnte jetzt praktisch jetzt nur noch dazu übergehen, also da war auch nichts mehr zu machen, da brauchst du ja auch nicht mit Bodenbelüftung kommen oder so, wenn du schon so tiefe Faulstellen in den oberirdischen Wurzeln drin hast, die Krone, bei Linde sieht man das häufig, wenn die Nährstoffproblematiken haben, die sind total kleinblättrig gewesen, Teile der Krone sind komplett ausgefallen, wie gesagt, die Vitalität war bei einer 2, Übergang zur 3, das heißt, ich konnte die nur noch fällen lassen, so, und das war zwischendrin, also das heißt, die waren jetzt nicht am Ende der Allee, sodass es vielleicht gar nicht aufgefallen wäre, sondern du hast da jetzt rechts und links hast du zwei Bäume, die komplett in dieser Allee fehlen. Und ja, das ist halt für das Gesamtbild oder auch als leitende Funktion, es fehlt halt irgendwas. Und natürlich wird da wieder eine Neupflanzung hingesetzt. Aber das ist ja das Krasse bei
kennt ihr das Bild, wie das aussieht? Bäumen. Wenn ja, genau. Nur ein Baum reingepflanzt wird, das sieht immer so richtig das armselig
geht
aus.
Halt nicht. Das geht halt
die
nicht.
Die kriegen ja kein Licht und nichts und wachsen dann da genau. Eben schräg raus. Und
ja, und nix. Auch die Unsinnigkeit, weißt du, wir sind dafür verantwortlich, auch wir selbst, da können wir uns alle an die Nasenspitze fassen, so, wie ist es denn im Sommer, wenn wir irgendwo hin wollen, parken, so, oh ja, schnell mal unter den Baum, so, und das
alle,
führt aber
alle,
in der Häufigkeit, also, wir alle, das führt aber in der Häufigkeit des stattfindenden Ereignisses dazu, dass dieser Baum jetzt dadurch, dass die letzten 50 Jahre der Bauer da immer gestanden hat oder dass da die Festivalbesucher geparkt haben, führt nun mal leider dazu, dass bei manchen Bäumen Ausfälle stattfinden und das ja,
sind für mich ist das Ausfälle. Für mich ist es immer katastrophal in der Allee, im Alleeverbund, dass wenn ein Baum da rausgenommen werden muss, weil dadurch bricht man halt diese in sich stimmige Windanströmungsfläche wird dadurch gebrochen und das heißt, dadurch kann der Wind auch in diese Allee hineinkommen und kann eben einen anderen Baum so auftreffen auf dieses Blattwerk in der Krone, um das mal zu erklären für Menschen, die es vielleicht nicht so oft kennen, dass eben der andere Baum auch noch umgeschmissen wird. Und das ist natürlich immer katastrophal. Also das zerreißt mir mein Herz, wenn die Allee meine Baumstatik herrscht.
Ja, ja, klar, weil es geht ja weiter. Es bleibt ja nicht dabei. An der Stelle, wenn da nicht schnell genug eine Neupflanzung hingesetzt wird, da parken dann vielleicht noch mehr Autos.
Aber dann musst du
den Nachbarbaum.
Die Nachbarbäume musst du ein bisschen einkürzen, ja, damit der Wind dann da passend drüber fegen kann und all die Dinge.
Das hat so einen Rattenschwanz, ja.
Genau, und das ist immer, dann entnimmt man wieder Kronenfläche, Blattwerk und dadurch wieder Assimilationsfläche und einfach nie gut, nie gut.
Nee. Nee.
Aber das war dein Fall, den kenne ich auch, also ich jetzt hier in Tübingen, in Rottenburg jetzt leider noch nicht, da gibt es nach wie vor diese Festivals direkt unter den Bäumen mit parkenden Bierwägen und dergleichen. Nicht, dass ich was gegen Bierwägen hätte, aber das Gewicht und das ganze Abwasser ist ja trotzdem da problematisch. Aber in Tübingen, da kann ich auch gleich drauf hinkommen, das war eigentlich mein Funfact auch gewesen mit der Platanenallee.
Ja.
Soll ich gleich rübergehen zu meinem Fun Fact? Mein Fuck-up ging eigentlich ums Wetter, aber das können wir Wetter reden, ist eh langweilig. Mein Fun Fact.
Fun Fact der Woche.
Ist die Platanenallee in Tübingen. Die ist einfach so beeindruckend. Das ist die älteste Platanenallee Deutschlands. Und die ist künstlich erstellt worden damals auf so einer Insel. Und auch optisch wie auch von den Bäumen her total beeindruckend. Und da war früher, waren da auch mal Festivals und die wurden eben verbannt. Und das fand ich total toll. Die haben halt einfach gesehen, die Platanenallee stand auch kurz vor der Fällung damals. Da waren dann auch heiße Diskussionen, sehr emotional unter anderem. Und dann konnte man sich doch fachlich da wieder runterbrechen. Und dann hieß es einfach, wenn wir die Bäume erhalten wollen, ich glaube schon vor 10, 15 Jahren oder so, oder fast, oder länger, dann hieß es, gut, dann gibt es hier keine Veranstaltung mehr auf diesen Wurzelteller. Ja, dann ist dann hier vorbei. Und das ziehen die durch. Finde ich super.
Echt? Also, ja, dann riesengroßes Shoutout und Respekt an Thümingen an der Stelle hier oder an die Zuständigen, die das damals entschieden haben, weil da brauchst du echt ganz schön, ja, Rückgrat einfach.
Du brauchst
Rückgrat.
Dass du
das durchziehst und sagst, ey, nee, das machen wir jetzt hier nicht. Die Bäume sind wichtiger, das ist unser Kulturgut, das zeichnet unsere Stadt aus. Also echt riesengroßen
Respekt an der Stelle. Das ist aber auch
so.
Also wenn man mal Tübingen sieht, auch von oben auf der Karte, aber auch wenn man durchläuft und von allen Seiten sieht man diese Kronenbilder. Und das ist einfach ein riesengrüner Verbund mitten in der Stadt. Ja, und das ist absolut wert. Und auch da, mein Funfact wäre jetzt gewesen, die Kronensicherung. Ich habe leider die Zahlen jetzt nicht, wie viel Kilometer Kronensicherung dort verbaut sind. Aber viele, viele, viele. Und da sieht man einfach mal, was man erreichen kann oder möchte. Schön, dass du es noch gesagt hast mit den parkenden Fahrzeugen, weil das ist da eben schon passiert. Dann hat man eben die Einkürzung, man hat damals dann Gutachtenden bestellt. Das war dann der Vesoli, der das sich angenommen hatte. Und dadurch Berechnungen aufgestellt hatte und gesagt hat, nö, wir machen keine Schnittmaßnahmen, wir erhalten die Baumkronen komplett, wie sie sind. Wir kappen sie nicht nochmal runter, wie vor vielen Jahren. Und wir verbinden einfach die ganzen Kronenteile mit den Kronensicherungen und erhalten somit das ganze Verbund und die Habitate und das Naturdenkmal. Und ja, großartig. Es geht, wenn man möchte. Und wenn man da wirklich, wie du sagst, Rückgrat hat und sich komplett da rein beißt, sage ich jetzt mal. Ja, muss man schon.
Aber das vielleicht auch noch an die, die uns zuhören und einfach für Bäume in der Gemeinde zuständig sind. Man braucht politischen Rückhalt, aber man kann immer mit seinem Amtsleiter sprechen, vielleicht auch direkt mit dem Bürgermeister. Bürgermeister und Bürgermeisterinnen haben immer eine Sprechstunde, die findet meistens einmal im Monat statt, in jeder Gemeinde in Deutschland. Und einfach sich mal in so eine Sprechstunde reinsetzen und sagen, ey, das geht hier nicht so weiter, wir haben hier das und das an wertvollen Bäumen, bitte überlegt mal, wie wir das optimieren können, damit wir die möglichst lange erhalten können. Das wäre vielleicht
auch. Da darf man auch mal kreative Lösungen geben.
Genau.
Kreative Lösungen anbieten und mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
Ja, aber wo du gerade von Herrn Vesoli angefangen hast, da würde ich gerne noch auf einen anderen Fachkollegen zu sprechen kommen. Der hatte mich nämlich angeschrieben. Wir haben ja letzte Woche über die Sequoias gesprochen, also über die Mammutbäume. Und Ruth und ich hatten dann festgestellt, ja nee, wir hatten bisher nur welche. Da war das alles ganz, ja, unbedeutend mit dem Pilzbefall und hin und her. Und Frank Rinn, das ist ein Fachkollege, also er ist Diplomphysiker und ist auch bei uns in der Branche dafür zuständig, irgendwie so die geilsten fancy Geräte zu erfinden, wie man Bäume irgendwie diagnostizieren kann. Und wenn ich mit jemandem aus der Branche tauschen könnte, dann wäre es tatsächlich Frank Rinn, weil er ist ja nicht nur für den Baum an sich zuständig, sondern auch für Konstruktionsholz. Das heißt, der fährt in der ganzen Weltgeschichte rum. Also wenn laut DSGVO kann ich natürlich nicht von den ganzen Sachen erzählen, aber was er für Projekte schon gemacht hat, das ist einfach zu krass, so mit irgendwelchen krassen Schiffen und Kirchen und auf jeden Fall, er hat auch mit sehr, sehr alten Bäumen zu tun, auch mit Natur. Denkmalen. Und jetzt zurück zu den Mammutbäumen. Er hatte berichtet, dass er oft welche hat, dass wenn die vom Lackporling zum Beispiel, aber auch anderen Pilzarten befallen sind und in Kombination auch mit dem Trockenstress, den die Mammutbäume jetzt durch den Klimawandel hatten, dass es dann zu mechanischen Spannungen im Baum kommt und auch zu Schäden. Und dass die Diagnostik da ganz häufig verfälscht wird und dass er deswegen gerade für Schalltomographie so lange Metallstifte entwickelt hat, um das eben zu umgehen.
Soll ich da mal kurz was eingreifen,
ja,
um das irgendwie zu visualisieren für die Menschen, die zuhören? Und so Schalltomographie an sich, das heißt, man kann einen Querschnitt von einem Stamm oder von einem Ast, je nachdem, von einem Holz Gebilde, also in dem Fall halt einen Stamm meistens, ein Bild generieren, indem man bestimmte Nägel, wie du gesagt hast, um den Baum herum, meistens sind es 12 oder 24, wenn man das Doppelte nimmt dort, es gibt auch verschiedene Herstellende, auf jeden Fall kann man dann da Geräte dran stecken und die mit dem Hammer auf den Nagel schlagen und dann schickt man quasi den Schall los und dann nehmen die anderen Geräte dran, an den anderen Nägeln den Schall wieder an und messen, wie schnell der Schall durch dieses Holz, durch die Holzstruktur fließen kann oder geleitet wird, ja, wenn wir es ein bisschen verbildlichen wollen. Und dann, je nachdem, wie die Holzstruktur eben ist, ist es eine feste Holzstruktur, dann geht der Schall recht schnell zu den jeweiligen, den direkten Weg zu den anderen Nägeln, quasi zu den anderen Messgeräten dort am Stamm. Und wenn da eben etwas ist, eine Faulung, ein Holzkern, der eben zersetzt wurde durch Pilze oder dergleichen, ist ja auch unterschiedliche Herkunftsgeschichten, aber dann muss der Schall eben außen rumlaufen, also das gesunde Holz in dem Fall wahrnehmen, um dann schnellstmöglich zu den anderen Sensoren zu gelangen. Ja. Hm. Also das wird dann immer gemessen, wann wird der Schall gestartet und wann kommt der an den anderen Sensoren. Und in dem Fall, wie du gerade berichtet hattest, wenn da eben dann eine Struktur unterbrochen wird, in dem Fall vielleicht durch einen Riss und dadurch ein
oder Ringschäle.
Ringschäle, genau. In dem Fall. Ja, ja. Dann lösen sich die Ringe voneinander, dann gibt es so einen leeren Raum quasi und der Schall geht dann trotzdem durch das weiterhin gesunde Holz weiter, aber überbrückt ja nicht diesen leeren Raum hinter diesem nächsten Jahrring, der da geschält wurde quasi, genau, der getrennt wurde. Das heißt, wir haben dann ein schlechtes Bild von diesem Schalltomogramm am Ende. Das kann man farblich sich vorstellen. Grün, vielleicht kann man sich auch einstellen, wenn man das möchte. Grün heißt, das ist gutes, gesundes Holz. Und dann gibt es Abstufungen bis zum Rot- oder Lila-Bereich, wo dann einfach schlechtes Holz ist oder kein Holz mehr. Und das würde jetzt quasi dann so anzeigen, oh, da ist kein gesundes Holz mehr vorhanden, nur weil der Schall eben nicht mehr diesen Sprung der Ringschäle schafft. Das würde quasi ein Ergebnis verfälschen, was da gar nicht in Wirklichkeit so ist.
Aber das fand ich wichtig, dass wir das vielleicht nochmal erwähnen, weil ich, wie gesagt, wir hatten bisher wenige Mammutbäume, die wirklich einen intensiven Fäule-Status hatten. Und das fand ich sehr gut, dass Frank das nochmal reingegeben hatte. Auch, dass der Lackpurling dazu führt, dass es eben schnell nach innen fault, aber zum Beispiel langsamer nach außen, weil der Baum da eben eine sehr, sehr günstige Borke hat, um das zu verhindern.
Mhm. Nee, ist gut. Danke.
Ja. Ja, was haben wir noch? Ey, der Tipp der Woche, Ruhe. Den sollten wir auf jeden Fall nochmal. Ich liebe die Kategorie. Ja. Der Tipp der Woche ist diese Woche bei mir Wikipedia. Das hatte mir meine Followerin vor, weiß ich nicht, 2 Jahren gesagt. Aber ohne Scheiß, Wikipedia hat jede Region, also weiß ich nicht, jetzt bei mir zum Beispiel, wenn da eingibst, Naturdenkmal Aschaffenburg, so. Da die ganzen Naturdenkmäler aus deiner Region oder von deinem Landkreis eben, weiß ich nicht, bei mir wäre es jetzt noch Landkreis, mein Kinzigkreis oder weiß ich nicht, Odenwald oder so. Das heißt, du kannst für jeden Landkreis, wo du wohnst, kannst du dir über Wikipedia die Naturdenkmäler googeln und kannst da einfach einen Sonntagsausflug hinmachen. Das machen wir zum Beispiel total oft, dass ich sage, ey, wir sind jetzt hier so und so, ich gucke mal bei Wikipedia rein, was hier in der Nähe ist. Und dann kannst du zu den schönsten Bäumen fahren, die Deutschland für uns
Ja, das stimmt, das habe ich damals auch gemacht hier in der Region über Wikipedia schon vor vielen Jahren.
Total
das ist,
gut.
Ja, das ist beeindruckend. Das ist ein guter Tipp. Mein Tipp hat auch was mit Medien zu tun. Und zwar mal eine App, die ich relativ häufig benutze. Und ich bin ja jetzt nicht so informiert, was die Vogelwelt angeht, aber natürlich durch artenschutzrechtliche Gutachten sollte ich das besser sein, also gerade die Vogelstimmen. Man sieht ja oft nicht die Vögel an sich in der Stadt auch, aber man hört sie ja auch schon am Morgen. Und da finde ich es ganz praktisch, da gibt es eine App, es gibt bestimmt noch andere, aber das ist eine unbezahlte Werbung hier, Achtung, Achtung, Merlin Bird ID, die kostet nichts und da kann man einfach auf Aufnahme drücken. Und dann nimmt es so lange auf, wie man das möchte. Und dann zeigt es alle, auch bestimmte Vogelgesänge an, die ich selber gar nicht manchmal höre. Und sagt genau, welcher Vogel, wie der heißt, wo er lebt und alles direkt. Und ich finde das schon beeindruckend, wenn man mal kurz eine Mittagspause hat draußen vor der Tür, egal wo, ob jetzt wirklich megastädtisch oder auch nicht. Man hört immer und überall irgendwelche Vogelgezwitscher. Ja. Und ich finde es beeindruckend, mal bewusst zu sein oder sich bewusst zu machen, besser gesagt. Was lebt denn hier um mich herum? einfach ja, mal
nochmal. Finde ich doch auch total wichtig. Ich habe auch so eine App, meine heißt BirdNet, glaube ich, weil mit Vögeln kenne ich mich tatsächlich null aus. Also wir haben so eine Sommer- und Winterfütterung im Garten. Das heißt, die vier Arten, mehr sind es leider nicht, die da kommen, die kenne ich. Und klar, die klassischen Spechtarten und was auf so einem Habitatbaum natürlich einhergeht, so ein Kleiber oder irgendwas anderes, die kriege ich auch noch zusammen vom Geräusch her. Aber bei allem anderen, no way. So. Und ja, deswegen finde ich das echt schön, dass es sowas gibt.
Genau, das hattest du auch schon mal mitgebracht, so ein paar Apps. Und ich merke einfach nur, man hat ja dieses, man alle nutzen irgendwie WhatsApp oder Spotify und das ist so alltäglich, weil das irgendwie jeder macht. Aber nur weil man jetzt beruflich damit zu tun hat, muss man das ja nicht machen. Umgekehrt, also ihr da draußen, die nur Interesse am Stadtbäumen haben, ihr müsst gar nichts von Vogelarten wissen. Aber es ist einfach mal interessant, das sich mal anzeigen zu lassen. Und es ist so simpel. Und dann findet man auch rein, weil es ist schon schwer, die optisch zu erkennen, weil die so schnell sind und die farblichen Unterschiede sind echt schwer zu sehen in der Stadt. Deswegen mal einen kleinen Tipp. Nehmt mal euer Handy, was ihr eh wahrscheinlich in der Mittagspause in der Hand habt, und lasst mal mitlaufen, was so um euch herum zwitschert.
Ja, nee, schöne Sache auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch zu
Naturdenkmalen? Noch irgendwelche bestimmte Sachen? Also hatten wir schon gesagt, mit Artenschutz, der da auch mit reinspielt, mit Paragraph 39, Paragraph 44, Schutzkategorien, das finde ich einfach auch immer ein gutes für die Menschen, die da beruflich mitarbeiten, ganz wichtig, dass man sich da mal ein bisschen informiert, was für Paragraphen gibt es, wovon sprechen wir eigentlich in der rechtlichen Schiene, weil das ist oft schon auch ein gutes Argument. Wenn wir da
ja, ist aber auch häufig, weil müssen wir natürlich auch erwähnen, es gibt eine Kehrseite der Medaille, weil ist ein Baum erstmal als Naturdenkmal anerkannt, dann können bestimmte Sachen im Baumumfeld nicht mehr gemacht werden. Das heißt, man kann dann nicht einfach, bleibt mal bei dem Beispiel mit dem Gartenhäuschen, ich könnte jetzt nicht meinem Inserenten sagen, so bauen Sie hier mal ein Gartenhäuschen unter mein Naturdenkmal, weil es darf nichts im Baumumfeld geschehen, auch mit Schnittmaß, Maßnahmen etc. pp., die den Baum in irgendeiner Art und Weise schädigen könnten. So, und wenn man so ein Fundament für so ein Gartenhäuschen baut, da gehen schon Wurzeln kaputt und so. Also solche Sachen, oder denken wir mal viel krasser, irgendwie ein Bundesstraßenausbau oder so, ist natürlich alles nicht mehr möglich, wenn du so ein Naturdenkmal hast. So, ist aber vielleicht auch was Wichtiges, was wir hier vielleicht irgendwelchen Naturschutzorganisationen mit an die Hand geben sollten. Wenn ihr wollt, dass eine Autobahn, eine Bundesstraße nicht erweitert wird, seht zu, dass da irgendein Baum an der Strecke steht, der als Naturdenkmal anerkannt ist, weil dann ist es nicht mehr so einfach, da was zu bauen.
Außer das Allgemeingut steht da drüber und das ist wichtiger. Aber da gibt es viele Wege zum Glück und das Wichtigste ist einfach aktiv, das anzunehmen, auch an den verschiedenen Behörden, die Menschen, die mitarbeiten. Es hilft nichts, die Probleme weiterzuschieben. Man muss sich dem annehmen und auch die Baumpflegenden. Ich weiß, dass wir gerne klettern in den Bäumen und ungern uns verpflichten mit Gutachten. Einerseits, andererseits, wenn wir es nicht machen, wer dann? Das sind schon die Menschen, die, also natürlich gibt es welche, die nur klettern, das ist auch okay, und die müssen auch keine Gutachten schreiben, aber den Blick im Baum und dieses Baumfachliche, wie reagiert ein Baum, was ist das Richtige, das sind schon meistens auch eben die Arboristen an sich und die müssen das auch annehmen, die Verantwortung. Ja,
genau. Das sollten auch die ausschreiben, berücksichtigen, dass auch gerade die Baumkontrolle wirklich nur an an Sachverständigenbüros vergeben wird, an Leute, die wirklich Baumkontrolle schon seit Jahren machen, auch mit Nachweis vielleicht, wo die gearbeitet haben. Also wirklich, dass du dich ein bisschen absichern kannst, dass da nicht jeder an deinen wertvollsten Schätzen agiert.
Am Ende wollte ich noch kurz sagen, als du vorgeschlagen hattest, Naturdenkmale zu nehmen, war ich ganz begeistert. Und dann hatte ich sofort ein Bild vor Augen, das grüne, also außenrum grün, innen drin weiße Dreieck, was auf der Spitze steht, mit so einem Vogel.
Klassisch, ja.
Genau, aber es gibt auch andere Schilder, zum Beispiel mit die so Eule. Eulen. Genau. Ja. Und weißt du, warum es verschiedene Zeichen gibt?
Nee.
Ach so, ich auch nicht.
Ja, krass. Nee, ich weiß es nicht, weil die haben ja auch farblich gar nichts miteinander. Ich glaube, das mit der Eule ist gelb-schwarz, ne?
Ja,
ist gelb-schwarz. Und das andere ist grün-weiß. Weiß ich gar nicht. Ich würde höchstens sagen, weil wir haben hier kein einziges mit einer Eule drauf, dass es vielleicht so ein Nord-Süd-Gefälle ist, weil im Norden von Deutschland, wenn ich da bei der Familie zu Gast bin, da sehe ich die gelben häufiger.
Genau, ich glaube, die Eulen, ne? Ja. Also das ist bei mir auch so, auch gerade jetzt Ebenacker Eichen und so da oben, das ist alles Eule. Und hier im Süden ist das alles mit dem Vogel und grün-weiß.
Ja, das ist krass. Ey.
Vielleicht so regional dann doch. Guck mal, könnt ihr uns mal schreiben.
Ja, vielleicht weiß es ja jemand von euch. Ah, was wir noch wissen, oft werden Naturdenkmale auch als tausendjährige Eiche oder Linde betitelt. Und diese Betrachtung oder beziehungsweise diesen Anspruch können die Bäume tatsächlich in der Realität gar nicht halten, weil meistens sind die Bäume irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 200 und 500 Jahre alt. Das ist so das klassische Zeitfenster, 500 ist schon echt Matsch, aber so eine tausendjährige Eiche, wie die oft auch noch heißen, so, das ist es in aller wenigsten Fällen.
Ja, es gibt das wirklich, also wie gesagt, die Ebenacker Eichen, aber es sind auch die einzigen, die ich kenne.
Ja, genau. In Thüringen steht wohl noch eine Eiche in Nöbdenitz oder so. Aber das ist zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, dass die erst circa 300 Jahre alt ist. Und so passiert es halt häufig. Ne? Es wird da ein bisschen übertrieben und da darf man sich nicht. Aber ja, fürs Positiv-Image ist es natürlich ganz cool. Aber wenn wir rein faktisch bleiben wollen, also die meisten Naturdenkmäler sind gar nicht so alt, wie wir das glauben.
Sehr schön. Es hat mir Spaß gemacht. Haben was gelernt.
Ja, ich hoffe, wir konnten jedem von euch noch was mitgeben und wir hoffen natürlich, dass ihr euch jetzt insbesondere für eure alten Bäume in der Region einsetzt und vielleicht auch das eine oder andere zum Naturdenkmal anerkannt bekommt.
Genau, das ist der Ausblick. Wir brauchen, also es gibt natürlich auch einfach Bäume, die dann nicht mehr vorhanden sind. Es gibt auch Naturdenkmäler, die gefällt werden müssen, weil es einfach nicht mehr verkehrssicher ist und da gibt es dann auch keine Kompromisse mehr irgendwann. Das heißt, Aussicht, Zukunft, das liegt an uns. Ob wir Naturdenkmale noch haben in Zukunft und ob welche ausgezeichnet werden.
Und wie die aussehen. Also sprich, Vertrauen, Schnitte oder irgendwas.
Ja, passt auf eure Bäume auf.
Genau.
Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Ja, wünsche ich euch auch. Und dann auf ganz bald in 2 Wochen.
Bis dahin.
Tschüss.